Liebe Fugis, es ist Samstag, der 28. März und Marc und ich sind aus dem Untergrund zurück auf der Oberfläche der Podcast-Streams. Heute etwas später als gedacht, weil der Weg zurück aus dem Untergrund doch länger gedauert hat und nicht am frühen Morgen erledigt war. Deshalb treffen wir euch am frühen Abend, bevor ihr euch in die Nacht verschwendet. Nichtsdestotrotz haben wir 4 Themen mitgebracht und ich glaube, wir sind heute nicht allein und es werden uns Menschen zuhören, die vielleicht nicht zuhören sollten. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Markus, liebe Fugis, leicht verschnupft, leider der Untergrund ist schlecht geheizt, aber ich habe euch 2 spannende Themen mitgebracht. Ich habe ein Medienthema, nämlich das Ende des VR-Metaverse und ich habe eine Kunstmeldung, dass Banksys Identität veröffentlicht wurde. Markus, was hast du dabei?
Ich berichte über die Kampagne gegen News und Frauenhass und mein zweites Thema ist die neue Netflix-Doku Inside the Manosphere von Louis Theroux.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Am 19. März fuhr ein Laster mit einem übergroßen Display auf der Ladefläche am Reichstagsgebäude in Berlin vorbei. Auf dem Display ist ein Foto von News-Chefredakteur Julian Reichelt zu sehen. Daneben steht, ich zitiere, das ist kein Chefredakteur, das ist ein geistig zurückgebliebener Menschenfeind. Zitat Ende. Rechts oben im Bild ist eine kleine weiße Blume zu sehen und bei näherer Betrachtung erkennt man, dass es sich um ein Alpen-Edelweiß handelt.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Die Sprüche auf dem Display wechseln. Ich zitiere, Herr Reichelt ist limitiert und das beweist er praktisch täglich. Es wäre gut, wenn intelligente Menschen in die Medien gehen würden. Zitat Ende ist ein weiteres Zitat. Genauso wie, ich zitiere noch einmal, das Kranke und Böse steht dem Ex-Bildchef schon ins Gesicht geschrieben. Zitat Ende. Als Linker denke ich, absolut richtig. Dank Julian Reichelt wissen wir Linken, ich zitiere Julian Reichelt, Linke lieben es, sich als links zu bezeichnen. Zitat Ende. Wie er im Vorwort zu seinem Dummbürgerbuch Linksdeutsch, Deutschlinks fantasiert. Meine Kritik zu diesem geistlosen und menschenverachtenden Pamphlet hört ihr in der nächsten Woche bei Fugengold. Apropos Geist. Die Formulierung geistig zurückgeblieben hätte ich nicht gewählt. Warum? Aus Gründen. Der Stigmatisierung von Behinderung, der Entmenschlichung von Betroffenen, der Verharmlosung von Leidensgeschichten, der nicht zielführenden Mischung aus Kritik und Diffamierung, wobei sich der Fokus von der Kritik an Handlungen oder Inhalten hin zu persönlichen Angriffen verschiebt, was die argumentative Klarheit mindert und die Debatte unproduktiv macht und hinsichtlich der Gefahr der Normalisierung dieser diskriminierenden Aussage. Hätte man mich um ein Zitat gebeten, hätte ich möchte das jetzt juristisch korrekt sagen, mutmaßlich und rein hypothetisch den gleichen Satz verwendet, nur geistig zurückgeblieben durch geistlos ersetzt und gesagt, ich zitiere, wenn ich gefragt worden wäre, was ja nicht der Fall war, das ist kein Chefredakteur, das ist ein geistloser Menschenfeind. Zitat Ende. Das hätte ich mutmaßlich und rein hypothetisch als viel zutreffender empfunden. Mit Schmähkritik kenne ich mich aber nicht aus und zu viele Hypothesen werden nicht gebraucht, wenn es Fakten gibt, die überzeugen. Was sind die Fakten? Ich stelle euch mal kurz das Edelweiß-Netzwerk vor, von dem die Aktion ausgeht. Ich zitiere von deren Website. Das Edelweiß-Netzwerk entlarvt mit einer Aktion die Doppelmoral rechter Medienmacher und Konsumenten. Es ist der Start einer Kampagne gegen rechte Medienplattformen. Es ist eine Kampagne gegen News und Frauenhass, erläutert Erik Peter in der Taz vom 19. März. Und ergänzt, ich zitiere Erik Peter, denn alle gezeigten Zitate stammen aus den Kommentarspalten von News, verfasst von einer durch die Berichterstattung des Portals aufgestachelten Leserschaft und ausschließlich gegen prominente Frauen gerichtet. Reichelt und Co. sind in eine Falle getappt und haben ihre Doppelmoral offenbart. In den Originalkommentaren auf News wurde Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas als limitiert bezeichnet, das Kranke und Böse der Ex-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht Frauke Brosius-Gersdorf zugeschrieben. Es sind Beleidigungen, wie sie sich bei News zuhauf finden und von der Redaktion offensichtlich toleriert, durch den eigenen Kampagnenjournalismus geradezu provoziert werden. Zitat Ende. Peter Jelinek, das ist der Mitinitiator des Edelweiß-Netzwerkes, sagt, ich zitiere ihn, Portale wie News bauen mit ihren Kampagnen eine Rampe für den Frauenhass, der sich dann ungehemmt entlädt. Zitat Ende. Das Edelweiß-Netzwerk kämpft gegen die Medienmacht der neuen Rechten, möchte Licht in rechte Geschäftsmodelle von News und Co. bringen. Denn Edelweiss zeigt oder möchte zeigen, dass rechtsextreme Positionen ein riesiges Geschäftsmodell sind und News es wesentlich mehr ums Geschäft geht, als um, naja, eine politische Positionierung oder einen klaren Journalismus zu betreiben. Die politische Positionierung ist rechts, weil das Clickbaiting vorantreibt, man sich als Rebell inszenieren kann. Das machen Formate wie Apollo News auch. Und hier möchte man genau hinschauen durch Kampagnen, durch Aktionen, durch Artikel und diese rechte Medienmache und dieses rechte Mediengeschäft nicht nur zu problematisieren, sondern in den ganzen Fallstricken zu zeigen und auch eine Gegenmacht, eine mediale Gegenmacht aufzubauen. Der Name Edelweiss Netzwerk bezieht sich auf die jugendliche Widerstandsgruppe im Dritten Reich, nämlich die Edelweiß-Piraten. Und das waren eine informelle jugendliche Oppositionsgruppen, muss man sagen. Nicht eine Gruppe, sondern Gruppen im Dritten Reich zwischen 39 und 45, die sich dem Drill der Hitlerjugend entzogen und Widerstand geleistet haben. Sie wanderten, sangen verbotene Lieder, leisteten aktiven Widerstand durch Flugblätter, Sabotage, Versorgung von Deserteuren sowie Zwangsarbeitern und wurden von der Gestapo brutal verfolgt. Die Gründung und die Zielsetzung des Netzwerkes halte ich für absolut notwendig, überfällig und unterstützenswert. Ihr könnt das Edelweiß-Netzwerk unterstützen. Geht auf die Website, schaut euch das an, ob euch das überzeugt und ob ihr mit zu den Unterstützern werden möchtet. Der historische Vergleich zu den Edelweiß-Piraten als Widerstandsgruppen hinkt für mich und lenkt den Fokus von der Kritik an den rechten Mediennetzwerken sowie den eigenen Aktionen und Artikeln ab, genauso wie die Verwendung der zuvor zitierten Formulierung geistig zurückgeblieben. Soweit so faktisch. Zum Antifeminismus und zur faktischen Misogynie bei News und deren Zuschauerinnen später und in der nächsten Woche mehr. Die Empörungswellen zu dieser Aktion könnt ihr selbst recherchieren und euch zu der damit dabei stattfindenden Täter-Opfer-Umkehr selbst eine Meinung bilden. Denn das passiert immer wieder. Das sehen wir auch gerade im Fall Ulmen, Colin Fernandes, News. Jeden Tag in mehreren Sendungen wird hier eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Die große Verschwörung hinter dem Skandal und der Fall Colin Fernandes, der Fall der digitalen Gewalt, der digitalen, auch der Vergewaltigung etc. All das wird sozusagen versucht, in den Hintergrund zu drängen, um eine eigene Agenda zu setzen. Und das ist die klassische Täter-Opfer-Umkehr, die wir immer wieder bei News und vergleichbaren Portalen finden. Ich möchte den Fokus jetzt noch kurz, bevor ich dann mit Marc in den Talk gehe, auf die Strategie und die Haltung der Aktion des Edelweiß-Netzwerks legen. Das Edelweiß-Netzwerk positioniert sich zivilgesellschaftlich oder als eine zivilgesellschaftliche Initiative gegen rechte Mediensprache und deren Auswirkungen auf Diskriminierung. Fundamental wichtig, da brauchen wir viel mehr Netzwerke, viel mehr Akteure, die hier sozusagen sich daran beteiligen. Dazu zählen unter anderem die Enthüllung von Doppelmoral und Doppelstandards. Kernziel ist der transparente, faktenbasierte Journalismus, Hetze zu benennen und rechte Diskursstrategien öffentlich zu entlarven. Es geht um verantwortungsbewusste Provokation statt Eskalation, so wie wir sie oft halt in den Kommentarspalten bei News, bei Apollo, bei YouTube und anderen Formaten finden. Provokative Strategien sollen Debatten anstoßen, doch das Netzwerk setzt vor allem auf verantwortungsvoll gestaltete Provokation, klare Zwecke, nachvollziehbare Ziele und Grenzen, um Missverständnisse oder Entgleisungen zu vermeiden. Dadurch wird die Diskursqualität erhöht, Kritik bleibt fokussiert, Argumente wie Belege stehen im Vordergrund, persönliche Angriffe werden vermieden. Diese Ethik stärkt aus meiner Sicht die demokratische Kultur, weil sie Polarisierung reduziert und zu konstruktiven Reflexionen anregt. Das ist sozusagen demokratiefördernd durch Aufklärung und die Produktion von Gegenöffentlichkeit. Das Netzwerk tritt dazu bei, Breitenwirkung rechter Narrative zu entschärfen, indem es klare Gegenargumente, faktenbasierte Analysen und Transparenz bietet. Schaut euch schon mal die ersten Artikel an, die ihr auf dem Edelweiß-Netzwerk findet. Und die Strategie, die dahinter steht, oder die Methode, sind der Kommunikationsguerilla entlehnt. Die Frage an dich, Marc, ist ganz offen gestellt heute, gar nicht so fokussiert. Wie bewertest du die Aktion des Edelweiß-Netzwerkes?
Markus, danke für das Thema. Ich finde es super. Ich finde das Edelweiß-Netzwerk top. Schaut euch das unbedingt an. Packen wir auch gerne in die Shownotes. Ist auch eine schicke, schicke, einfache Seite. Finde ich kommunikativ auch irgendwie großartig. Ich finde das die ganze Aktion finde ich deswegen so stark, weil die nicht nicht so mit einem erhobenen Zeigefinger funktioniert. Die ist irgendwie nicht moralinsauer, die belehrt nicht, sondern spiegelt dieses eigene Prinzip der Hetze für die andere, finde ich, gute Sache natürlich. Wer da nämlich permanent mit so Entwürdigungen arbeitet, kann sich dann nicht plötzlich einmal auf Zivilität berufen und dann heulen, wenn das einmal umgedreht wird sozusagen. Also diese Mechanik wird lesbar gemacht und das finde ich gut, weil Ja, ich finde, es hat nochmal einen anderen Impact zu sagen, klar, du kannst dem Milieu widersprechen, du kannst sie faktisch irgendwie immer widerlegen und korrigieren und so, aber durch die Aktion wird das nicht nur gemacht, sondern eben die Methode auch nochmal offengelegt. Und das finde ich gut, auch dass das jetzt so eine breitere Öffentlichkeit gefunden hat, weil es eben von so einer Enthemmung und so einer Doppelmoral lebt und deswegen tut dieses Spiel gut und ich fand die Aktion hervorragend.
Ja. Ja, und sie produziert ja, das ist das Interessante, ist Aktionen, also journalistische Texte oder Journalismus selbst oder sogenannter Journalismus, da würde ich bei News auch sehr vorsichtig sein, ob ich das Label Journalismus verwenden würde, aber dazu nächste Woche ausführlicher mehr, produziert Reaktionen. Und das, was man in den Kommentarspalten bei News sieht, unter YouTube-Videos, wenn man das selber auf die Website von News geht und so weiter, wenn man das alles sieht, so was sozusagen erzeugt wird, dann ist es nicht nur ein Spiegel einer Gesellschaft, die sagt, ja, genauso muss es sein, sondern sie produziert Hass. Sie produziert hier Hass ganz stark gegen Frauen, sie produziert Hass gegen feministische Positionen, sie produziert Hass gegen woke Positionen und so weiter. Und das ist sozusagen ein Kulturkampf, den News hier führt, ein vermeintlicher Kulturkampf um sprachliche Hegemonie, indem sie halt immer sagen, naja, wir werden beherrscht durch eine falsche Sprache, durch eine falsche Haltung, durch falsche politische Programme und wir sind das Portal der Wahrheit. Und das muss man ernst nehmen. Das Portal der Wahrheit produziert das, was man als eben diese Zitate dann mit Julian Reichelt verbunden hat. Und dann hat Julian Reichelt das nicht gesagt, aber er ist derjenige, der mitverantwortlich ist, dass diese Reaktionen produziert werden. Und deshalb finde ich das extrem wichtig und bin sehr gespannt, wie das Edelweiß-Netzwerk hier stärker reingeht und auch die anderen so-called alternativen Medien bearbeitet.
Absolut, absolut, mein Lieber. Welche Medien nicht mehr lange bearbeitet werden, darum geht es in der nächsten Meldung, die ich mitgebracht habe. Meta, der Konzern hinter WhatsApp, Facebook und Instagram, will ihren Horizon Worlds, ihre VR-Welt am 15. Juni diesen Jahres schließen, ein Ende eines ganz groß angekündigten, groß promoteten, neuen Kosmos, einer besseren, heileren, segnungsreicheren VR-Welt. Die wird jetzt abgeschaltet und was es damit auf sich hat, gucken wir uns mal genauer an.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Ja, Markus, liebe Fugis, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Meta wollte ihre VR-Welt Horizon Worlds eigentlich, ich sage eigentlich am 15. Juni diesen Jahres abschalten und damit nur noch als mobile oder Web-App weiterführen, ihres soziales Metaverse. Es kam dann ein kleines Eingeständnis, dass es irgendwie halbherzig doch noch weitergeführt wird. Nichtsdestotrotz ist dieses VR-Metaverse eigentlich gescheitert an der Stelle. Es wird abgeschaltet. Und ja, ich finde das aus verschiedenen Gründen ganz interessant. Wir wollen es uns ein bisschen anschauen. Vor allen Dingen interessiert mich, Markus, auch deine Einschätzung zu dem ganzen Trend mit der VR-Welt. Was ist denn passiert? Es gab diesen Metaverse wird geschlossen Moment, das wurde erst von Meta angekündigt, Horizon Worlds, die auf diesem Quest-Headsets, also dieser VR-Brillen-Anwendung läuft, sollte dann zum 15. Juni abgeschaltet werden und nur noch als Mobil- und Web-App weiterlaufen sollen. Dann kam noch ein U-Turn, der CTO von Meta, der Bosworth, sagte dann in einem Instagram-Q&A, dass es jetzt doch irgendwie weiterläuft und doch weiter auf VR verfügbar bleibt. TechCrunch hat das dann auch nochmal bestätigt. Also dieser Weiterbetrieb in dieser Virtual Reality Form wird in begrenzter Form sozusagen weitergeführt. Also erst eine ganz große Ankündigung, wir schließen es, dann ein bisschen zurückrudern. Die meisten Einschätzungen aus der Tech-Welt und der Social-Media-Experten ist aber trotzdem, dass diese VR-Metaverse-Anwendung gescheitert ist. Und das ist aus verschiedenen Gründen spannend. Ich persönlich habe es gar nicht genutzt, aber der Blick auf diese Tech-Giganten und was sie da irgendwie geplant haben und dass das jetzt nicht funktioniert, ist, glaube ich, interessant. Es gibt natürlich riesige Verluste. TechCrunch hat genannt, dass sie ungefähr 73 Milliarden US-Dollar Verluste, also die in die Reality VR Labs reingefunnelt wurden, seit 2021 zu verzeichnen haben, dass es auch anhaltend Milliardenverluste pro Quartal gibt und dass stark in diese Reality Labs geschnitten wurde, sozusagen. Und da gibt ein Nachfrageproblem. Das ganze Thema Virtual Reality bleibt eine Nische. Das ganze Thema Mobile-Anwendung hat einen größeren Fit für den Markt. Mehr Leute wollen das eben, nutzen einfach ihre Mobiltelefone und VR. Ja, wurde als großer Hype, als große Bubble aufgeblasen. Passiert jetzt aber scheinbar nicht viel. Also es gibt eine Reichweite, aber die Monetarisierung funktioniert einfach nicht. So viel zum aktuellen Stand für mich in der Betrachtung der Sache ist mir aber, sind mir andere Gedanken gekommen, denn irgendwie, es gibt hier natürlich ein Metaverse-Versprechen, ein Virtual Reality Social Media Versprechen. Das ist jetzt nicht nur gescheitert, sondern das ist für mich ein Symptom für ein viel größeres Problem. Also wenn wir uns Social Media, und wir sprechen hier bei Fugengold oft über Social Media, über die fehlende Verantwortung, über die Probleme, die damit einhergehen, und eben diese ganzen Social Media Plattformen übernehmen jetzt schon wenig Verantwortung für das, was da passiert. Radikalisierung, politische Manipulation, der fehlende Jugendschutz, das Thema mentale Gesundheit und. Und das Ganze sollte jetzt in noch immersivere VR-Welten verschoben werden, die diese Probleme meines Erachtens und nicht nur meiner Einschätzung, sondern auch der Experteneinschätzung nach natürlich verschlimmern würden. Es gibt mehr Präsenz, mehr Intensität, den ganzen Sog in dieser Virtual Reality wäre viel stärker gewesen, mit der gleichen fehlenden Rechenschaft von den Anbietern. Insofern für mich persönlich gar nicht schade, dass das nicht funktioniert hat, dass das gescheitert ist. Aber wenn wir uns die Betreiber von diesen Tech-Plattformen, die Tech-Milliardäre und die anderen, die das so haben, anschauen, ist auch hier wieder unterm Strich, weil es jetzt einen großen Aufschrei gibt und die Verluste beklagt werden. Es macht es für mich umso deutlicher, dass wir wieder sehen, wie der reale Einfluss auf unsere Systeme eben nicht adressiert wird, wie das fehlt, wie immer wieder neue Fluchtfantasien entwickelt und gefunden werden. Und dazu zählte für mich diese VR-Ersatzwelt total. Das ist das gleiche wie so ein Raumfahrtseskapismus mit irgendwelchen phallischen Raketen, die dann irgendwelche Gründer ins All schießen. Und das ist für mich ein harter Beleg dafür, wie tatsächlich reale Probleme hier komplett ignoriert und ausgeklammert werden. Auch Probleme, die natürlich durch soziale Netzwerke vorangetrieben werden. Sei es in der Demokratie, in der sozialen Spaltung, in Arbeitsrealitäten. Für mich macht das immer den Eindruck, dass diese ganze Branche und vor allen Dingen die Verantwortlichen da beschlossen haben, hier ist sowieso alles zu spät. Wir können uns auf den Mars flüchten. Wir können uns in virtuelle Realitäten flüchten und wir gestalten und kapitalisieren auch maximal diese Ausweichräume. Und das ist das, was es für mich auf der einen Seite so ekelhaft macht und auf der anderen Seite auch überhaupt kein Tränchen vergossen wird für irgendwelche VR-Welten, die geschlossen wird. Und auf Nutzerseite muss man auch, wenn man sich damit beschäftigt, ich habe das beruflich ein bisschen gemacht, es ist auch wirklich so eine Endstufe Kapitalismus und Prahlerei. Du kannst dir dann in diesen Virtual Reality Welten eben Grundstücke kaufen, Statusobjekte. Du guckst, in welcher Nachbarschaft du dir virtuelle Grundstücke kaufst, dass du neben Celebrities oder, keine Ahnung, am Sunset Strip in der VR-Welt sozusagen dann noch ein Luxusgrundstück hast sozusagen. Das ist nicht irgendwie eine Spiellogik von Games. Da ist nicht mehr Fantasie oder Talent oder Story oder Gemeinschaft wird hier erzählt, sondern das ist einfach so eine Art Statuserweiterung. Um Besitz, um Prestige und die Bedeutung ist da irgendwie komplett verloren. Ich finde das relativ arm und deswegen, das war eine neue Bühne für eine alte kaputte Hierarchie und deswegen für mich total gut, dass sie zu ist. Die Frage ist, Markus, verstaubt bei dir auch schon eine VR-Brille oder wie siehst du das Thema?
Es ist ein super spannendes und super wichtiges Thema. Ich empfehle euch allen mal, wenn ihr Lust habt, liebe Fugis, lest mal Empire von Antonio Negri und Michael Hart, wie die Welt halt neoliberal zu einem Empire zusammengeschweißt wird, aus dem es kein Entkommen mehr gibt und wo es sozusagen nur noch sozusagen die Logik der produktiven Zerstörung aus dem System selbst herauskommen kann. Und ich finde es, solche Fälle eines Scheiterns, wie hier in dem Fall dieses Virtual Reality Scheiterns, total wichtig, weil das System scheitert an sich selbst und an seinen eigenen Zielen und an seinen Versprechungen. Und das macht aufmerksam darauf, dass das System nicht perfekt ist, kein System ist perfekt, aber dass das System selbst in seinen Ideologien, in seinen Versprechen, in seinen Verführungen zum Scheitern verurteilt ist. Weil dieses Moment einer digitalen Weltmacht, also aus dem Metaverse raus, es ist ja ein Metaverse, ja. Es steht ja oben über dem Universe, ist noch das Metaverse, aber es ist eben ein Verse, ja, auch wenn es Meta ist und alles in sich aufsaugt und verschmilzt und so weiter. Und wenn dann Teile dieses Metaverse explodieren, schafft das eben ins Klima hinein, oder in die Sphäre dieses Metaverse hinein, schafft es Löcher. Und aus diesen Löchern entweicht Energie und aus diesem Entweichen von Energie kann etwas Neues kommen. Und ich glaube, das ist total wichtig zu sagen oder zu sehen, der Kampf David gegen Goliath, wir gegen das Metaverse, wenn der Einzelne das immer sieht, ja, was sollen wir denn tun? Wir machen halt mit, weil alle mitmachen und bla. Das ist so eine Ohnmachtshaltung. Aber die produktive Energie zu nutzen, wenn das System sich selber zerfickt. Entschuldigung, ich meinte zerstört. Das finde ich total großartig und das freut mich an diesem Beispiel und gibt mir auch an diesem regnerischen Samstag viel Freude.
So ist es, mein Lieber, dem kann ich nur zustimmen. Ich finde es hervorragend. Andere Sachen, wo wir uns vielleicht über das Scheitern freuen würden, so eine Meldung hast du, glaube ich, auch als nächstes noch dabei. Funktioniert nicht im VR, sondern kann man ganz normal noch auf der Glotze gucken.
In dem neuesten Werk des Dokumentarfilmers Louis Ciro, Inside the Manosphere, wird die sogenannte Manosphere beleuchtet, eine weltweite Gemeinschaft von Influencern, die die Ansichten junger Männer über Männlichkeit prägt, radikalisiert und Misogynie normalisiert. Die Dokumentation ist seit dem 11. März bei Netflix verfügbar.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Liebe Fugis, das habe ich mir im Untergrund, ja, ich hatte ja viel Zeit im Untergrund, weil ich hatte ja kein Streaming, kein Internet, kein gar nichts. Ich musste über die Welt nachdenken. Dann wurde mir das auf einer VHS-Kassette zugespielt und es gab dann irgendwie trotzdem Strom im Untergrund. Und ich hatte Zeit nachzudenken, deshalb wird das jetzt ein bisschen eine längere Einlassung, aber sie trifft, weil wir das Thema Frauenhass hier gerade schon bei News hatten. Und das Thema Frauenhass, wenn wir über einen Fall, über den wir nicht bewusst hier nicht sprechen, Ulme und Colleen Fernandes, weil es andere Menschen gibt, die viel, viel sinnvollere und wichtigere Positionen dazu abgeben können als wir. Und wir würden uns auch sehr komisch fühlen, wenn zwei Dudes hier einfach sich hier einmischen und dann ihre Meinung geben würden, außer der Solidarität mit Colleen Fernandes, die wir natürlich explizit aussprechen wollen und all denjenigen, die diesen Kampf führen, sozusagen dieses Themenfeld anzugehen, möchten wir dem Thema der Misogynie einen größeren Raum geben, nämlich durch die Betrachtung dieser Doku. Millionen junger Männer lassen sich von selbsternannten Alpha-Männern im Netz erklären, wie, bitte einmal kotzen, schon im Vorfeld und danach echte Männlichkeit auszusehen hat. Ein richtiger Mann habe Geld, Muskeln, Frauen und Clout, also Einfluss. Genau das versprechen die Manosphere-Influencer ihren Anhängern. Die Manosphere ist ein lukratives Geschäftsmodell. Die Netflix-Doku begleitet den Journalisten Louis Theroux, der drei US-amerikanische Influencer trifft, die Frauen herabwürdigen, dubiose Finanzmodelle predigen und zugleich mit erotischen Inhalten, etwa bei OnlyFans, Geld verdienen, dabei aber öffentlich die Frauen verachten, die mit OnlyFans Geld verdienen, wodurch eben diese Influencer mitverdienen, etwa durch Werbung für deren OnlyFans-Kanäle auf Telegram. Theroux will die Abgründe hinter der Fassade der Manosphere aufzeigen. Die Manosphere bezeichnet also diese Gruppe männlicher Influencer, die Inhalte zu Fitness, Business und Selbstoptimierung bereitstellen. Viele von ihnen sind relativ Mainstream, aber am Rande gibt es eine Gemeinschaft von Persönlichkeiten, deren Ansichten viel extremer sind. Und das ist der Schwerpunkt des Dokumentarfilms, sagt Louis Ciro. Zunehmend handelt es sich hierbei aber nicht mehr, wie in der Dokumentation verdeutlicht, um Randfiguren. Ihr Einfluss ist in Schulen, am Arbeitsplatz und überall im Internet zu spüren. Die Follower- und Interaktionszahlen der Manosphere-Influencer bewegen sich im Millionenbereich. Der Dokumentarfilmer interviewt drei erfolgreiche US-amerikanische Social-Media-Influencer und Podcaster. Das ist Harrison Sullivan, das ist HS Tikitoki, Myron Gaines und Sneeko. Ihr Motto lautet, wer sichtbar bleiben will, muss lauter werden. Wer laut ist, muss extremer werden. Misogynie ist bei ihnen sowohl Haltung als auch Geschäft. Sie verkörpern einen prahlerischen Machismo, der abwechselnd sexistisch, misogyn, homophob, antisemitisch und rassistisch ist und Verschwörungserzählungen verbreitet, wie etwa diese von Sneeko. Also ich beschreibe jetzt das Bild, das Weltbild von Sneeko. Satanisten regierten die Welt und würden LGBTQ+-Werte und den Feminismus pushen. Dahinter verberge sich die Rothschild-Familie. Das ist also ganz, ganz übliches antisemitisches Verschwörungsklischee, das hier Sneeko, aber eben auch die anderen dieser Influencer in der Manosphere verbreiten. Die Logik des Manospheres Kontext besteht darin, je kontroverser, desto mehr Klicks. Und je mehr Klicks, desto mehr Followern kann jemand wie etwa Harrison Sullivan, HS Tikitoki, in sein Schneeball-Trading-System schleusen, um ihnen so Geld abzuzwacken. Harrison Sullivan erklärt, ich zitiere ihn wörtlich, hätte ich nur Gutes getan, wäre ich auf Social Media niemals so erfolgreich geworden. Zitat Ende. Diese Manosphere wird in der Dokumentation als eine alternative Medienindustrie präsentiert, die den etablierten Medien misstraut, beziehungsweise von diesen, etwa von YouTube, ausgeschlossen wird und die für jungen, männliche Jugendliche und junge Männer sendet, die, wie ich es beschreiben würde, lost und verunsichert wirken. Die drei Protagonisten der Doku betonen immer wieder, wie egal es ihnen ist, wenn sie von den etablierten Medien gecancelt werden. Sie sagen und machen, was sie wollen. Sie leben nach ihren eigenen Regeln. Also ihr merkt schon, der John Wayne ist in deren Mindsets enthalten, der durch die Prärie reitet und jeden Indigenen tötet, weil it's a man's world, it's a white man's world, also diese Logik in sich trägt. Die Manosphere berichtet in ihren Medienangeboten, also es sind Podcasts, Videos, TikToks und so weiter, von der mutmaßlichen Krise der Männlichkeit im Westen und stellt anschließend ausführlich Gegenreaktionen sowie Gegenstrategien vor, durch die diese mutmaßliche Krise überwunden werden kann. Durch die Anwendung und den regelmäßigen Konsum dieser kommerzialisierten Angebote, die recht teuer sind, erreicht man das Sehnsuchtsziel, ein Mann zu werden und zu wissen, wie man ein Mann bleibt. Jetzt bitte wieder kotzen. Dieser männliche Herrschaftsmythos stärkt toxisches Verhalten. Kämpfe für Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellung und die Anerkennung vielfältiger geschlechtlicher Identitäten und Lebensweisen werden entsprechend aggressiv abgewertet und verspottet. Thoreau sagt dazu in einem Interview mit Tudum bei Netflix, das ist so ein journalistisches Medium, das sozusagen erzählen soll, was passiert hier gerade, was sind die Neuigkeiten, redet mit den Macherinnen und so weiter, findet ihr bei Netflix. Ich zitiere Thoreau. Wenn man zuvor privilegiert war, kann sich der Verlust dieses Privilegs wie einen Angriff anfühlen. Und genau so wurde es vielleicht von bestimmten Gruppen von Männern empfunden. Ich glaube, viele Jungen und Männer sind ratlos, wenn sie einfache Antworten sehen, wenn sie einen muskulösen Typen sehen, der sehr reich zu sein scheint und ihnen sagt, dass es nicht ihre Schuld ist und wer dafür verantwortlich ist, dann ist das unglaublich anziehend. Vielleicht ganz besonders, wenn man erst 15, 16, 17 Jahre alt ist. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie jung ein Großteil des Publikums ist. Es wird an Kinder vermarktet und manchmal fällt es ihnen schwer, das nicht für bare Münze zu nehmen. Zitat Ende. In der Doku sehen wir immer wieder, wie diese drei Manosphere-Influencer von Jungens und also Jugendlichen auf der Straße angesprochen werden, die ihnen erzählen, hey, du bist mein Idol, du bist mein Held, du bist wichtiger als meine Eltern, du gibst mir alles, was ich brauche. Zentral steht die These, dass sogenannte Alpha-Männer durch extravaganten Lebensstil und exklusive Kursangebote jungen Männern eine scheinbare Orientierung vermitteln, während Frauen als Eigentum, Männer als Benachteiligte und Eliten als Unterdrücker dargestellt werden. Krude Thesen werden geäußert, wie Frauen wird oft ein natürlicher Wert zugeschrieben, die sich auf ihre Schönheit bezieht. Männer hingegen erleben häufig, dass ihnen ein solcher angeborener Wert fehlt und sie müssen ihn sich mühsam erkämpfen. Das ist so eines der grundlegenden Mindsets, die in dieser Manosphere kommuniziert wird. Ein anderes ist das Modell der einseitigen Monogamie. Der Mann darf Sex mit so vielen Partnerinnen haben, nicht innen, Entschuldigung, wie er möchte, erwartet jedoch, weil es eine sehr heteronormative Welt ist, dass seine Frau monogam lebt. In diesem Modell ist es möglich, dass der Mann Frauen für einen Dreier mit seiner Frau aussucht. Die Partnerinnen von zwei der drei interviewten Influencer werden dazu kurz befragt. Dabei wird deutlich, dass sie dies lediglich erdulden, davon verletzt sind, es aber nicht akzeptieren und das natürlich den Kerlen egal ist. Und letzte krude These, wenn der eigene Sohn schwul wäre, würde er verstoßen. In den letzten Jahren gewinnen männliche Influencer wie Andrew Tate in sozialen Medien an Reichweite und Popularität unter Jungen und jungen Männern. Tate vertritt sexistische, vielheitsfeindliche und rechtsextreme Positionen. Er steht zusammen mit seinem Bruder Tristan unter Verdacht der Körperverletzung, der Vergewaltigung, der Ausbeutung von Frauen und des Menschenhandels. Zahlreiche seiner Kanäle wurden inzwischen gesperrt. Aber nicht so bei Ex von Elon Musk. Dort ist sein Profil aktiv und er hat 11 Millionen Follower. Tate fungiert als Ikone der Manosphere und begründet seine Argumentationslinie damit, dass starke Männer gegen eine unsichtbare Matrix kämpfen müssen, um Rang und Beute zu sichern. Mein Fazit: Die Dokumentation verdeutlicht, allerdings ohne explizite Reflexion und differenzierte Kritik, dass patriarchale Gewalt ein System ist. In der Welt der Manosphere gilt eine Frau als Freiwild für misogynistische Anfeindungen und sexualisierte Gewalt. Aus Worten werden hier immer Taten. Als Gesellschaft dürfen wir Schweigen und Verschweigen nicht länger leisten, wenn Hass und Gewalt zum Alltag werden. Und ein Problem dieser Doku, ich möchte noch drei, vier Kritikgedanken stellen und dann übergebe ich an Marc, liegt erstmal im Fragestil, in der Moderation, in der Rolle von Thoreau. Thoreau zielt mit seinen Fragen Moderationsziel darauf ab, die Kluft zwischen dem aufgepumpten Selbstbild der Manosphere-Influencer und der Lebensrealität seiner Protagonisten sichtbar zu machen, damit die Zuschauerinnen zu einer eigenständigen Urteilsbildung kommen. Valerie Catil in der Taz vom 16. März sagt dazu, ich zitiere sie, Louis Theroux ist wie gewohnt ruhig, beobachtend, stellt lieber Fragen und lässt sich die Influencer in ihrer misogynen Ignoranz selbst entlarven. Das funktioniert aber nur, Wenn man diese Misogynie schon davor als solche versteht, ob die Doku für Männer, die längst in der Manosphäre wandeln, ein Weckruf sein kann, das steht zu diskutieren. Thoreau sagt dazu, ich zitiere ihn auf Tudum, meine Einstellung ist immer, dass ich nicht versuche, sie in Verlegenheit zu bringen oder sie in irgendeiner Weise zu überlisten. Ich versuche, die Wahrheit zu sagen und werde sie auf angemessene Weise zur Rede stellen. Ich will keinen Streit anzetteln. Ich versuche lediglich, sie zu verstehen, Antworten auf meine Fragen zu bekommen und dann die Punkte anzusprechen und zu hinterfragen, die mir keinen Sinn ergeben oder mir gefährlich erscheinen. Zitat Ende. Für mich bleibt da hier das Fazit zu diesem Punkt zu sagen, Thoreau bleibt ruhig und fragt, doch ohne die Bereitschaft, misogyne Strukturen ehrlich zu benennen, gleitet seine Einlassung in Oberflächlichkeit. War das Beobachten wirklich kritisch oder dient es nur als Deckmantel, um die Gewalt nicht beim Namen zu nennen? Wenn er behauptet, die Wahrheit zu sagen und Antworten zu hinterfragen, muss er sich fragen, ob er Negativspiralen und gefährliche Mythen aktiv entkräftet oder lediglich distanziert dokumentiert und damit unbeabsichtigt das System weiter protegiert. Die Dichte antisemitischer und homophober Aussagen innerhalb der Manosphäre wird zwar deutlich, doch bleibt die Moderation oder Gegenargumentation von Thoreau häufig völlig unklar, undifferenziert, wodurch die Wirkung der antisemitischen und homophoben Aussagen verstärkt wird. Somit bietet Thoreau den Influencern eine nicht unbeträchtliche Plattform, um Hass und Desinformation zu verbreiten. Eine Sichtbarmachung alternativer Perspektiven bleibt bei Thoreau größtenteils aus. Dass die Influencer selbst die ganze Zeit mitfilmen, um zu streamen und Clips von den Dreharbeiten zu erstellen, ist bezeichnend dafür, dass die für Thoreau sonst üblichen Regeln des Dokumentarfilms hier nicht so richtig zu greifen scheinen. Er selbst, und das ist ein Riesenproblem, wird zum Subjekt des Inhalts und somit zum Teil der Medienproduktion der Manosphäre. Dadurch verwischt die Grenze zwischen Analyse und Unterhaltung. Letzter Punkt von mir dazu, Trauma als Rechtfertigung. Tatum fragt Thoreau, sag mal, wie sieht's eigentlich aus? Also ich zitiere jetzt Tatum. Sie sprechen bei einigen der von Ihnen interviewten Männern als Thema unverarbeiteter Traumata, sei es aufgrund von Missbrauch oder abwesenden Vätern. Glauben Sie, dass diese eine Rolle dabei spielt, warum Sie sich in der Manosphäre engagieren? Thoreau antwortet, auf jeden Fall. Was Sie tun ist, eine Weltanschauung zu verbreiten, die Sie als Überlebensstrategie für sich selbst entwickelt haben. Wenn man unter schrecklichen Umständen aufgewachsen ist und sich eine Rüstung und eine Reihe von Werkzeugen geschaffen hat, um damit fertig zu werden, dann schätzt man das, wenn man auf der anderen Seite herauskommt. Ich glaube, das ist der Grund, warum sie so oft dieses Kriegerethos präsentieren, diese Art von rücksichtsloser, keine Gefangenen machender Du-gegen-die-Welt-Mentalität. Zitat Ende. Hier wird Komplexität statt Monokausalität gesetzt. Die Behauptung, ein kindliches Trauma sei der Hauptgrund für Misogynie, das spätere Engagement der Manosphäre, reduziert komplexe Phänomene auf eine einzige Ursache und verkennt individuelle Unterschiede, kulturelle Einflüsse und alternative Erklärungsmodelle. Die Fokussierung auf traumatische Kindheitserfahrungen blendet die persönliche Verantwortung und das sozial verantwortliche Verhalten komplett aus. Selbst wenn Traumata vorhanden sind, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sie Misogynie verursachen oder rechtfertigen. Die Verbindung ist spekulativ und wird oft missbraucht, um schädliche Ideologien zu entschuldigen. Und jetzt gibt's den Punkt, der hierbei ganz groß problematisch ist, weil er so deutlich herausgestellt wird, nämlich das böse Mutterstereotyp. Nicht alle Männer mit schwierigen Mutter-Sohn-Beziehungen entwickeln Misogynie oder begehen sexuelle Gewalt. Sozialökonomische Faktoren, Umwelteinflüsse und persönliche Entscheidungen spielen ebenso eine zentrale Rolle. Eine angeblich nicht liebevolle Mutterreaktion rechtfertigt keinesfalls feindliches oder diskriminierendes Verhalten gegenüber Frauen. Denn solche Verallgemeinerungen stigmatisieren Frauen weiter und verstärken diskursive Gewalt gegen sie. Und das bleibt bei Thoreau in der Doku immer stehen. Er hebt keinen Einspruch, er lässt sie sprechen, er lässt sie verstärken. Und ich möchte dich fragen, Marc, zwei Dinge oder zwei Implikationen. Einerseits zur Kommerzialisierung von Misogynie in der Manosphäre, so, ja, also in den Medien der Manosphäre, ja, wo es einfach permanent reproduziert wird. Naja, und welchen affirmativen oder vielleicht auch kritischen Beitrag diese Dokumentation leistet, weil sie hat mich sehr verärgert zurückgelassen, wie beschrieben, aus den benannten Gründen. Man könnte hier noch viele andere Punkte nennen, aber sie ist eigentlich aus meiner Sicht eine komplett misslungene Dokumentation, die eher ins Gegenteil sich umkehrt.
Markus, mir ging es ähnlich. Ich habe die auch gesehen. Ich mag sonst die Louis Theroux-Dokumentation. Ich finde den sonst extrem gut. Das, was ihn sonst auszeichnet, hat er meiner Einschätzung nach diesmal auch verpasst. Ich schließe mich dir komplett an. Danke für die ausführliche Vorstellung. Ich muss gar nicht so weit reingehen, um auf deine beiden Fragen einzugehen. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er Ich weiß natürlich nicht, wie er das selbst einschätzt und wie seine persönliche innere Haltung ist, aber ich hatte auch das Gefühl, dass er diese Dokumentation für uns macht, sozusagen. Für Leute, die auf diese Manosphere schauen, diese Tragik, die Lächerlichkeit, die Gefährlichkeit erkennen, als ob es eine Selbstverständlichkeit gibt, dass diese Thesen Bullshit sind und so. Und ich bin da genau bei deiner Kritik. Ich glaube eben, das ist nicht so. Ich glaube, er hätte ein ganz anderes Publikum, vor allen Dingen eben dieses junge Publikum, das die erreichen und verunsichern und ausnutzen wollen. Die werden aus dieser Dokumentation nicht viel mitnehmen. Im Gegenteil, ich sehe es auch wie du, einer der kritischsten Punkte ist, wie er mit seinen traditionellen Mitteln gar nichts machen kann, wenn er in diese Content-Produktion mit eingebunden ist. Das fiel mir sehr schwer, das auch zu sehen, wie er das so geschehen lässt, wie eben auch so ein bisschen Argumente und Rechtfertigung ausgehen und er so, ja, weiß nicht, er hat da irgendwie so drüber moderiert oder war auch sprachlos an manchen Stellen. Das ist natürlich, ja, kann man nachvollziehen in der Situation, aber für die Dokumentation ist das ein ganz großer Medienbruch, Verarbeitungs- oder Verwertungslogikbruch, auf den er, glaube ich, auch nicht richtig reagiert hat. Und das Ding ist ja eine fett produzierte Netflix-Doku, da hätte er ja genug Zeit dafür gehabt. Also das, da kann ich mich der Kritik anschließen. Das Thema ist nichtsdestotrotz super wichtig und du hast all die schwierigen Punkte, tragisch bescheuerten Punkte aus dieser Manosphere schon genannt. Die eine, die mir eben im Anschluss auch an die Kritik noch gefehlt hat, ist dieses Klarmachen von neben all den Menschen, die unter dieser Manosphere-Ideologie leiden, was mir so ein bisschen fehlte oder was so ein Ansatzpunkt wäre, ist natürlich, dass die Kunden von diesen Manosphere-Influencern natürlich genau die sind, die auch darunter leiden. Das soll jetzt nichts relativieren, aber natürlich sind die Leute, die sich dann dort einkaufen in diese Programme, die dann irgendwie was investieren, abonnieren, das ist natürlich genau das, was denen auch verkauft wird. Also nicht nur diese verzerrten, falschen Weltbilder, sondern auch so eine Internalisierung von Kränkungen, von Feindbildern, von Statussehnsucht, statt irgendwie, ja, weiß ich nicht, also da wird Konkurrenz statt Verbundenheit trainiert und diese emotionale Verarmung und so wird da irgendwie weitergetragen. Und das klar zu machen, fehlte mir auch so ein bisschen, dass diese Jungs eben nicht die Lösung sind, sondern dass sie dir wirklich schaden, auch als potenzielle Zielgruppe. Das fände ich, wäre einer der wichtigsten Punkte noch gewesen. Ja.
Also 100%. Und der gerade leider verstorbene Alexander Kluge hat 1972 ein tolles Buch veröffentlicht mit Oskar Neck, nämlich Öffentlichkeit und Erfahrung. Das lege ich auch allen Furis sehr nahe, obwohl es schon so alt ist. Es ist immer noch wahnsinnig wertvoll. Und er sagte, naja, wie kann ich gegen ein mediales System denn überhaupt opponieren? Und es gibt nur den einen Weg, nämlich Produktion gegen Produktion, Produktionszusammenhänge gegen Produktionszusammenhänge. Und das ist ja auch eine Idee, die im Edelweiß-Netzwerk steht. Und wir bräuchten eben sowas wie das Edelweiß-Netzwerk eben für die Manosphere. Genauso, die da reingehen und nur dadurch, durch Gegenproduktion, durch Argumentation, durch Kritik und so weiter, kann man, wie du zu Recht sagst, die Userin im besten Falle erreichen und sie auf die andere Seite holen und sie sozusagen nicht weiter eben als Teil der Manosphere sein lassen, weil klar, dazu gehören auch pädagogische Angebote und so weiter, ja, das ist ganz wichtig auch im Rahmen der Sozialarbeit, aber es geht eben nicht über Regulierung und Regulierung ist halt ein Tool, das zwar dann auch wichtig ist, man braucht auch stärkere Gesetzgebung und so, ganz klar, aber es ist vor allem die Suggestion der Produktion und ich glaube, dass wir mit deinem letzten Beispiel jetzt auch so einen Moment haben, eine gnadenlose Hetzjagd, ein Enthüllungsfetischismus, der zu etwas führt, was den Zeitgeist spiegelt, aber genauso zu nichts wert ist, außer zur Destruktion wie die Manosphere.
So ist es, Markus. Fugis, wir kommen zur letzten Meldung, nämlich, dass Banksys Identität nun scheinbar doch veröffentlicht wurde.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Liebe Fugis, ihr habt den Namen bestimmt schon mal gehört. Es handelt sich um einen zeitgenössischen Street-Art-Pop-Art-Künstler Banksy, der seit Jahrzehnten vor allen Dingen durch Street-Art berühmt wurde und dessen Identität immer ein Geheimnis war. Ein Geheimnis, was zu seiner Arbeit, zu der Subkultur, die er repräsentierte, zu seinem Aufstieg, zu dem ganzen Mythos, den er um sich und sein Werk geschaffen hat, essentiell dazugehört hat bisher und der jetzt offensichtlich entzaubert, will ich fast sagen, wurde. Denn Jetzt diesen Monat, 13. März, kam eine Reuters-Meldung, ein Investigativbericht, der behauptet, Banksy aus Bristol, Robin Cunningham, sei entlarvt oder identifiziert worden sozusagen. Er hat legal den Namen David Jones jetzt scheinbar verwendet, sind auch öffentliche Dokumente geleakt. Es gibt, das ist wichtig, keine offizielle Bestätigung durch Banksy, also den Künstler. Sein Anwalt hat Details bestritten, die Darstellung nicht bestätigt. Wichtig ist, dass das nur so eine halb neue Meldung ist. Robin Cunningham als Name kursiert schon seit 2008 immer wieder durch die Medien. Jetzt sagt aber unter anderem eben Reuters, dass das erstmals dokumentarisch untermauert werden kann, also sozusagen zweifelsfrei belegt ist, dass der Künstler identifiziert wurde, sozusagen. Das ist erstmal die Meldung an sich relativ unspektakulär, wenn man sich jetzt nicht mit der Kunstwelt oder der Persona Banksy auseinandersetzt. Was mein Problem oder meine Haltung dazu ist, ich finde, Banksys Anonymität war kein Detail zu ihm als Künstler, sondern das ist Teil seines Werkes, und zwar ganz wichtiger Teil seines Werkes. Das war jetzt über Jahrzehnte wirklich ein bewusst genutztes künstlerisches Mittel. Das war zum einen so eine Art Schutzschild, dass er die Arbeit machen kann, die er arbeitet, also politisch Kritik äußern kann, im öffentlichen Raum arbeiten kann. Das war gleichzeitig ein Kommentar zum Kunstbetrieb als Prominenzmaschine, was aktuell ein wichtiger Kommentar ist, glaube ich. Es war aber auch eine ästhetische Strategie, die, finde ich, in der Lesart das Werk immer über den Autor gestellt hat, was ganz, ganz wichtig war, und natürlich so eine Art, natürlich auch durch, wenn man sich jetzt mit Street Art und Graffiti und so auseinandersetzt, natürlich die Vermutung, dass es viele sein könnten. Also es ist ja jetzt keine elitäre Art der Kunstform, keine klassisch trainierte Ölmalerei, sondern es ist teilweise Stencil Sprays, die gut reproduzierbar wären. Also auch die Idee und das Symbol, für das ja dann steht, dass das alle auch ein bisschen Banksy sein könnten, wenn sie wagen, diese Sachen zu machen. Und naja, jetzt hat Reuters selbst auch geschrieben, dass viele Kritiker die Anonymität für Banksys Arbeiten für zentral halten, sowie Schablonen und die Farbe selber. Und deshalb ist diese Enthüllung für mich, du hast es gerade auch schon richtig eingeleitet, das bringt überhaupt gar keinen Mehrwert. Im Gegenteil, das hat keinen künstlerischen Mehrwert. Sie produziert jetzt eine Schlagzeile, die vielleicht auch über die Kunstwelt hinaus funktioniert, also Clickbait-Schlagzeile in der Aufmerksamkeitsökonomie, verschiebt aber in der Konsequenz natürlich den Fokus weg vom Werk hin zu der Person. Genau in die Richtung, gegen die Banksy selber immer gearbeitet hat. Also das muss man wirklich in der Deutlichkeit mal sagen, mit den ganzen Jahren, die er gearbeitet hat und in der Anonymität bewusst, so eine Schlagzeile verschiebt das alles. Jetzt steht er im Fokus, und ja, ich glaube, das ist ein großer Eingriff in seine künstlerische Arbeit, weil er sich dafür entschieden hat, eben anonym zu bleiben. Ja, und deswegen war diese Jagd nach dem echten Namen schon so ein Ausdruck von ein Teil der Medienöffentlichkeit heute, auch so eine Celebrity-Fixierung. Es ging überhaupt gar nicht um die Kunst. Ich glaube, auch in dieser Demaskierung geht es überhaupt nicht um ihn als Künstler, sondern es ist so ein Unmasking, so eine Schlagzeile, so endlich haben wir ihn als Gedanken sozusagen. Und das ist auch ein Punkt. Also ich glaube, das schadet seinem Werk massiv. Das wird sich vielleicht über Dauer nochmal relativieren, aber jetzt aktuell, finde ich, zerstört das ganz, ganz viel von der Aura, vor allen Dingen von seinem Werk. Und das Zweite ist natürlich, was ich kritisieren will, ist die journalistische Verantwortung, weil egal in welcher Rolle man darüber berichtet oder so viel Basisverständnis, wenn du über Kunst oder den Künstler schreibst, musst du dann irgendwie schon haben. Klar, das Spiel damit, wer könnte es sein, wie wird damit vielleicht auch kokettiert, immer wieder darüber zu berichten, das ist schon okay. Es gab ja auch fälschlicherweise identifizierte Banksys und so, das würde ich noch als Spiel damit akzeptieren, so, aber ich finde ganz klar, Journalismus hat hier auch eine Verantwortung, und zwar nicht nur gegenüber einer Leserneugier oder irgendwelchen Schlagzeilen, sondern gegenüber auch Kunst in dem sozialen Raum, in dem sich bewegt, und die ist hier einfach zerstört worden, und deswegen ist Banksy für mich nach wie vor einfach nur Banksy, und ich hoffe, wir ignorieren das alle zusammen oder vergessen es einfach wieder und können ihn als das Symbol, als dass er sich inszeniert hat, auch weiter genießen. Wie geht's dir mit seinem Werk, Markus, und dieser Identifizierung jetzt?
Also erstmal ganz persönlich gesprochen, um nur meine Meinung zu sagen, ich frage mich, wie erbärmlich muss dein Life sein als Reuters-Mitarbeiter, wenn du dich auf so eine ekelhafte Hetzjagd machst und dann noch denkst, boah, ich habe hier voll was enthüllt, ey, ich war voll investigativ, ich habe da ewig rumgemacht und so weiter. Wie erbärmlich, wie klein, das ist so Boulevardjournalismus, der dann sagt, oh, guck mal hier, Madonna hat gerade das Kind bekommen und jetzt fotografiere ich sie in ihrem Garten. Shame on you, ey. Also Scham ist immer der falsche Weg für eine gesellschaftliche Kritik, aber echt, ey, ich finde es nur räudig, also persönlich, meine persönliche Meinung. Wenn man argumentativ drauf eingeht, ist es so, also ich sehe das nur ein bisschen, also ich sehe es so wie du, aber ich würde es einfach zuspitzen noch, weil ich würde von Banksys Seite aus die Reuters-Mitarbeiter erstmal verklagen und da wirklich den Rechtsweg suchen, weil sie zerstören, was du sagst, eine künstlerische Persona. Sie zerstören ein Werk. Das Werk lebt über Anonymität. Das Werk lebt darüber, dass, mein Gott, so wie bei Shakespeare. Gab es einen Shakespeare oder gab es 10 Shakespeares halt? Ja, also ist doch scheißegal. Wir haben das Werk, ja, und um das Werk geht es. Und die Anonymität gehört zum Werk. Ist die Bedingung der Möglichkeit der auch Radikalität des Werks, ob man es mag oder nicht. Und auch das nur so, also ich kann künstlerisch mit seinem Werk nicht viel anfangen, aber ich finde sozusagen das, was er macht, fundamental wichtig. Auch wenn ich persönlich mit dem nicht viel anfangen kann. So. Und man greift wirklich in die künstlerische Freiheit ein, in die Freiheit der Kunst greift man ein und man destruiert durch eine temporäres Clickbaiting, was vielleicht eine Woche hält oder so, zerstört man eine künstlerische Existenz und gefährdet sie und macht sie riskant. Und da würde ich juristisch mit allen Mitteln vorgehen gegen die Reuters ja Mitarbeiter, ich will ja nicht Journalisten nennen, Mitarbeiter und gegen Reuters selbst. Und auf der anderen Seite, das ist der zweite Punkt, mein zweites Argument, es passt doch wunderbar in unsere Zeit hinein. Staatskritik wird verfolgt. Staatskritik wird bestraft. Staatskritik ist nicht mehr legitim. So, ja. Und jetzt muss man immer die Grenze aufpassen. Okay, wer das sagt, also ist man schon auf der Seite der alternativen Medien und so weiter. Aber wir sehen es ja bei dem Buchhandlungspreis, mit dem wir uns beschäftigt haben und so weiter. Und Banksy hat immer gesellschaftskritisch, politisch gearbeitet. Das war ja die Sprengkraft seiner Kommunikationsguerilla, also Kunst als Kommunikationsguerilla, die er verbreitet hat. Und ja, jetzt ist die Frage, wenn man jetzt konkret wissen würde, ist er es nicht und so weiter und das liegt fest etc. Wie sieht es denn aus auch mit der der Radikalität seines Werks? Oder sofort, wenn irgendwo Banksy auftaucht, auch wenn er es nicht, also wenn er es jemand einfach gemacht hat, mit Schablonen, wird dann Banksy verklagt oder wie auch immer. Also es hat einen Rieseneffekt und auch wieder so einen Vorzeigeeffekt und so weiter. So nach dem Motto, wir finden euch alle. Hier bei Reuters was Clickbaiting, Sensation, wir enthüllen den unbekanntesten Künstler, der so erfolgreich ist und so weiter. Aber es hat Riesendimensionen, die in unseren Zeitgeist meines Erachtens sehr deutlich passen.
Tja, so ist es, Markus. Gescheiterte Dokumentation, gescheiterte Berichterstattung, ein hoffentlich gelungener Podcast heute an diesem Samstag für euch, liebe Fugis. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wir sind zurück aus dem Untergrund. Mal gucken, wie lange wir oben bleiben. Nächsten Samstag wieder für euch. Bis dahin.
Liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.